Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn nichts geachtet. Wir beten. Ja, Herr, du hast Himmel und Erde gemacht und alles ist in deiner Hand. Und wir haben es gewagt, dich für nichts zu achten. Nun stehst du vor uns als der Gekreuzigte und Verachtete. Ja, Herr, offenbare dieses Bild recht unseren Augen. Wir wollen vor deinem Kreuz bekennen, wie wir dich oft verachtet haben und eigene Wege gingen und gesündigt haben und Böses gedacht haben und Streit und Hass hatten und vergiftet waren von Unreinigkeit. Wir legen das alles vor dich hin, Herr Jesus. Du Heiland, deckest zu mit deinem Blute. Wir legen doch unsere Sorgen hin. Und alle Unruhe legen wir dir hin. Decke alles zu mit deinem Blut und erfülle unser Herz und Leben jetzt mit deinem Frieden. Amen. Wir beten weiter in der Stille. O komm, du Geist der Wahrheit, und kehre bei uns ein. Amen. Wir hören ein Wort der Heiligen Schrift aus 1. Chroniker 12. Da wird erzählt, wie David in der Wüste um seines Lebens willen sich verstecken musste. Es kamen aber auch die Kinder Benjamin und Judas zu David an einen sicheren Ort. David aber ging heraus zu ihnen und antwortete und sprach zu ihnen: Kommt ihr im Frieden zu mir und mir zu helfen, so soll mein Herz mit euch sein. Kommt ihr aber mit List und mir zuwider, wo doch kein Frevel an mir ist, so sehe der Gott unserer Väter darein und strafe es. Aber der Heilige Geist ergriff Amisai, den Hauptmann unter den Dreißigen. Dein sind wir, David, und mit dir halten wirst du, Sohn Isais. Friede, Friede sei mit dir, Friede sei mit deinen Helfern, denn dein Gott hilft dir. Herr, dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost. Amen. Sei mit uns und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Wir hatten angefangen, die Geschichte vom Kämmerer aus dem Mohrenland zu besprechen. Und wir machen da weiter. Philippus hat dem Kämmerer aus dem Mohrenland Evangelium ausgelegt und heißt in Vers 36, und als sie zogen der Straße nach, kamen sie an ein Wasser. Und der Kämmerer sprach, siehe, da ist Wasser. Was hindert's, dass ich mich taufen lasse? Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Das ist eine sehr aktuelle Geschichte. Die Zeitungen sind voll davon, wie Afrika brodelt wie ein überhitzter Dampfkessel im Kampf zwischen dem weißen und dem farbigen Mann. Das ist die Weltfrage augenblicklich. Und in unserer Geschichte sitzt ein weißer und ein farbiger Mann nebeneinander. Die beiden sitzen in einem Reisewagen friedlich ins Gespräch vertieft. Da ist das geschehen, was wir jetzt im Augenblick nach all unseren Kolonialkünsten so schrecklich wünschen würden, dass wir mit den Farbigen vernünftig reden könnten, nicht? Da ist es in der Geschichte. Es sind vielleicht so Besucher hier, die die Anfang der Geschichte nicht kennen. Es handelt sich darum, dass ein Kämmerer, ein hoher Hofbeamter der Königin Kandace aus Äthiopien und Sudan, war damals ein großes Reich, nach Jerusalem gereist war, weil er Gott suchte. Und dann hat er in Jerusalem enttäuscht den Rücken gewandt, hatte sich ein Bibelbuch gekauft, ein Stück des Propheten Jesaja, und reiste nun zurück. Und da hatte er sich den Jesus, Jünger, einen schlichten Mann, Philippus, aufgelesen, auf seinen schicken Reisewagen eingeladen, ne? Und hat gesagt, du verstehst dieses Buch, leg mir es aus. Nun sind sie also im Gespräch über der Bibel. Und dieses Gespräch wird nun, ich glaube, wir müssen ein klein bisschen schwächer, das klingt so. Dieses Gespräch wird nun im Allgemeinen sehr einseitig geworden sein. Philippus tat seinen Mund auf und predigte ihm das Evangelium von Jesus. Über der aufgeschlagenen Bibel fängt nun Philippus an und redet von seinem Heiland. Ich habe mir vorzustellen versucht, was der Philippus da wohl gesagt hat. Und ich bin überzeugt, er hat so schlicht und einfach von Jesus erzählt, wie es in Evangelien steht. Er hat erzählt, wie der Sohn Gottes Mensch wurde, in der Krippe lag, wie die Engel Gottes sangen und die Hirten gelaufen kamen. Er wird erzählt haben, wie der Sohn Gottes als Mann dem Teufel widerstand, der Einzige, der es hingekriegt hat, wie er geheilt hat, gelehrt hat, geliebt hat, geholfen hat. Und dann hat er den Kämmerer, während der Wagen langsam durch die sandige Straße der Wüste fährt, hat er den Kämmerer unter das Kreuz geführt. Dann hat er den Kämmerer unter das Kreuz geführt, wo der Sohn Gottes stirbt. Hat ihm vielleicht das Wort gezeigt aus dem Jesaja-Buch, das vor ihm lag. Doch Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Dann hat er ihm sicher erzählt von jenem strahlenden Morgen, wo die Kriegsknechte in Ohnmacht fallen und die Jünger gelaufen kommen, weil das Grab Jesu leer ist. Wie der Auferstandene den Jüngern erscheint, wie sie niederfallen, jubeln, an seine Füße greifen, um die Nägelmale festzustellen. Und dann kommen sie schließlich an die Geschichte, wo der auferstandene Herr Jesus unter seinen Jüngern steht, auf dem Berg, und die Hand ausstreckt, geht hin in alle Welt und lehrt alle Völker, die in der Finsternis sind, und taufet sie auf den Namen des dreieinigen Gottes. Ich denke, soweit sind sie gekommen im Gespräch, da springt in dem Wagen der Kämmerer auf und zeigt auf einen kleinen Teich, der an der Straße ist. Sie haben die Wüstenstraße hinter sich. Sie kommen in die Gegend von Gaza. Da ist ein Teich. Da ist Wasser. Was hindert, dass ich mich taufen lasse? Du hast eben gesagt, Jesus habe euch in die Welt geschickt. Und dass die Völker zu ihm kommen. Nun, ich bin der Erstling von Afrika. Was hindert, dass ich mich taufen lasse? Ja, meine Freunde, da ist also nun von der Taufe die Rede. Wisst ihr, in der ersten Christenheit war die Taufe die einfachste Sache der Welt. Das war der Schlusspunkt und eine richtige Bekehrung zu Jesus. Damit dokumentierte man vor sich und vor aller Welt, ich gehöre jetzt dem Mann von Golgatha an. Indem man untertauchte, gab man zu erkennen, das alte Leben ist zu Ende, und indem man auftauchte, jetzt gehöre ich in die Nachfolge Jesu, in ein neues Leben. Ganz einfache Sache. Inzwischen hat sich eine Volkskirche entwickelt bei uns, und die Taufe ist eine fragwürdige Sache geworden, ne? Umstrittene Sache. Ich habe meine Kinder gern getauft, aber man kann darüber diskutieren, ob es richtig ist, nicht? Es ist was anderes. Auch in der Baptistengemeinde, die Großtaufe haben, ist was anderes als die Missionstaufe. Wir können die Dinge nicht mehr zurückschrauben, versteht ihr? Wir können sie nicht zurückschrauben. Also man sollte keine Hemmungen haben, sein Kind dann ruhig zu taufen. Ich habe es Jesus gebracht. Wir können nicht zurückschrauben in die ersten Missionsverhältnisse. Aber sehen Sie, ich möchte jetzt die ganze Problematik der Taufe nicht hier aufrollen. Sondern wir wollen lieber hören, um was es wirklich geht. Ein Mann, dieser Kämmerer, sagt, was hindert's, dass ich jetzt ganz deutlich und klar auf die Seite Jesu Christi trete. Darum geht's, nicht wahr? Und darum wollen wir das Wort Taufe jetzt weglassen, weil das so alle möglichen Fragen aufwirft, sondern wollen hören, was es geht. Wir überschreiben die Predigten, den Text. Was hindert's, dass ich klar und deutlich auf Jesu Seite trete? Diesen Satz möchte ich rausnehmen und mit Ihnen besprechen. Und ich möchte dabei bleiben, dass ich also drei Teile dazu habe. Es sind so, im Sommer sind unsere meisten Stammgäste in Ferien, und dann kommen so auswärtige Gäste, die wir herzlich grüßen, nicht? Wir haben drei Teile, können Sie gut verfolgen. Was hindert, dass ich klar auf die Seite Jesu trete? Das ist erstens ein Entschluss. Ein großer Entschluss. Ein gewaltiger Entschluss. Ich könnte heulen, wenn es mir je und dann geschieht, dass ich es erleben darf, dass ein Mann in dieser flachen, versumpften Christenheit so spricht. Was hindert's, dass ich klar und deutlich mich zu Jesus Christus bekehre? Entschluss. Ich möchte ihn deutlich machen, indem ich nochmal zurückgehe auf das Gespräch dieser beiden Männer. Sehen Sie, ich habe im Geist immer wieder dieses Gespräch, dieses Farbigen und Weißen begleitet. Und ich könnte mir denken, dass der Farbige ab und zu, dieser Kämmerer aus dem Murrenland, ab und zu den Philippus unterbrochen hat. Du erzählst da eben, dass Jesus am Kreuz starb. Liebe bricht ihm das Herz. Sag mal, liebt er auch mich? Ich bin Farbiger. Wir sind verachtet bei den Weißen. In Jerusalem ließ man mich nicht in Tempel. Gilt das auch mir? Philippus, überleg, was du sagst. Ja, sagt Philippus. Natürlich gilt es dir. Natürlich gilt es dir. Er hat gesagt, ich habe Schafe aus anderen Stellen, die muss ich herführen. Sagt der Kämmerer, das ist eine unerhörte Botschaft. Eine unerhörte Botschaft. Wo wird die Christenheit diese Botschaft vergessen? Denken Sie, das ist ein Mann, den wir in der Schule noch gepriesen haben, Joachim Nettelbeck, nicht? Draußen, dieser Funskerl, dass der sein Geld gemacht hat mit Sklavenhandel. Ah. Wie sagt der Kämmerer, aber ich habe dir noch nicht alles gestanden. Sie, wir haben so ein komisches Reich, das ist die, der regieren die Königinnen. Und darum sind alle Hofbeamten Eunuchen. Wir sind Verstümmelte, Entmannte, Verschnittene. Und man hat mir in Jerusalem gesagt, so einer kann nicht in den Tempel. Man hat mir die Tür zugeschlagen. Gilt das für mich?
Sagt, dass der Sohn Gottes hier Versöhnungsopfer spielt und für mich stirbt? Gilt das mir? Ja, sagt der Philippus, du verstehst doch. Du hast Jesaja 53 aufgeschlagen. Lies doch. Der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Bist du dabei oder nicht? Und gerade im Propheten Jesaja, da stehen einige Worte, die heißen, es sollen sogar die Verschnittenen in meine Gemeinde kommen. Es gilt dir. Und da kann ich mir denken, dass der Kämmerer tief aufatmet, dass eine lange Stille ist. Und dann durchbricht er diese Stille und sagt, ja, dann muss ich ihm gehören. Gott offenbart seine Barmherzigkeit und Liebe. Und das gilt mir, dann muss ich ihm gehören. Was hindert's, dass ich klar auf seine Seite trete? Nichts darf es jetzt hindern. Sehen Sie, es ist ein Entschluss. Entschluss aus der Erkenntnis des Heils geboren. Ach, wissen Sie, unter unserer Christenheit, da gibt es weder Heilserkenntnis und darum auch keine klaren Entschlüsse. Da ist alles christlich, aber keine Christen da. Christliches Interesse, aber keine klare Bekehrung für den Herrn Jesus. Oh, verzeihen Sie, wenn wir die Geduldsfaden reißen, da steht gar nicht immer nicht drin, aber an dieser Stelle kann ein breites Evangelium schon ein schweres Herz kriegen, nicht? Was ist das für ein herrlicher Entschluss? Wem anders soll ich mich ergeben? O König, der am Kreuz verblich, hier opfer ich dir mein Gut und Leben, mein ganzes Herz ergießet sich, dir schwöre ich zu der Kreuzesfahren als Streiter und als Untertan. Meine Freunde, Herr Jesus hatte mal ein merkwürdiges Wort gesagt von Menschen, die das Himmelreich mit Gewalt an sich reißen. Das ist so einer. Der reißt es mit Gewalt an sich. Was hindert, sagt er, dass ich jetzt durchbreche und meines Heils gewiss werde. Sind da Hindernisse? Nennen Sie mir, Philippus. Nennen Sie mir, ich bin entschlossen, durch alle Mauern durchzubrechen. Ich bin entschlossen, mich allem zu unterwerfen. Ich bin entschlossen, alles abzulegen. Wenn es mich hindern sollte, Jesu Eigentum zu werden und damit ein Kind des lebendigen Gottes. Meine Freunde, ein Herz, das so zugreift, da braucht man keine Angst mehr haben, dass es die Seligkeit gewinnt. Das gewinnt das ganze Heil, das in der Bibel verkündigt wird. Aber jetzt muss ich auch umgekehrt sagen, ein Herz, das diesen letzten Schritt nicht tun will, ein Herz, das diesem Herrn gegenüber nicht zu einer Entscheidung kommt, gewinnt aber auch nichts. Das hat kein Heiland und keine Vergebung der Sünden und keinen Frieden mit Gott. Glauben Sie mir, wenn Gott seinen Sohn gibt, dann hat er es nicht getan, dass wir ein bisschen religiös spielen, sondern dass wir zugreifen und selig und errettet werden. Wer sich das mal klar macht, der versteht das Verslein von Tierstegen, das in unserem Gesangbuch steht. Hab ich sonst mein Herz geteilt? Hab ich hier und da verweilet? Endlich sei der Schluss gemacht. Meinen Willen ganz zu geben, meinem Gott allein zu leben, ihm zu dienen, Tag und Nacht. Nun, lieben Freunde, wir sind sehr vorsichtige Leute heute. Nicht, wir sind alle so entschlossen, keine Risiken mehr einzugehen mit Entschlüssen. Nicht?
nachdem so viele so klar entschlossen damals bei Hitler eintraten und dann gebranntes Kind wurden, bleibt man heute in allen wichtigen Fragen gerne vorsichtig neutral. Man ist christlich, aber engagiert sich nicht. Man muss auch wieder abspringen können. So, nee, muss auch wieder abspringen können. Und so fragen die vorsichtigen Leute heute, Pastor Busch, wenn ich das tue, was der Kämmerer tat, was hindert, dass ich über eine Linie gehe und sein Eigentum werde? Dass ich die Brücken hinter mir abbreche und sein Eigentum werde? Pastor Busch, was hat das eigentlich für Konsequenzen? Was hat das für Folgen? Und da kann ich Ihnen nur sagen, das hat ungeheure Folgen. Eine Bekehrung zum Herrn Jesus hat ungeheure Folgen. Ich will nur eine nennen. Wer diesen Schritt tut, dem gilt das Wort der Bibel, er rettet von der Obrigkeit der Finsternis und versetzt das Reich des lieben Sohnes. Und da können Sie Gift drauf nehmen, das rede ich aus eigener Erfahrung, dass im Augenblick, wo das bei einem Menschen geschieht, das Reich der, die Obrigkeit der Finsternis sich meldet. Die Obrigkeit der Finsternis sich meldet, der Teufel kommt und sagt, Moment mal, willst du wirklich jetzt Gottes Kind sein, gibt's ja gar nicht. Erstmal bist du viel zu schwach dazu und zweitens gehörst du mir vor alter Zeit. Du hast ja mitgesündigt, hier ist deine Rechnung. Und was ich jetzt sagen will, ist so furchtbar wichtig. Darum kann man eine Bekehrung nicht vollziehen, ohne dass man zugleich die Vergebung seiner Sünden empfängt. Da muss die Vergangenheit liquidiert sein. Und Jesus kann es tun, er streicht die Vergangenheit aus. Es gibt idealistische Bekehrung, wo ein Mensch zu Jesus kommt und sagt, jetzt will ich Christ werden. Und das geht 4 Wochen gut. Sie können einen Übergang in das Reich Jesu Christi nur riskieren, wenn sie zugleich Vergebung der Sünden bekommen. Durch das Blut Jesu. Dann kann der Teufel kommen und sagen, du gehörst doch mir von alter Zeit. Und ich kann sagen, was gehen mich meine Sünden an? Die hat Jesu Blut weggewischt. Jetzt gehöre ich ihm. Wirklich, Kinder Gottes, die angenommen sind, sprechen eine sehr stolze Sprache der ganzen Hölle gegenüber. Was geht mich meine Vergangenheit an? Nun hat er sie liquidiert und ausgelöscht und weggewaschen und nun gehöre ich dem, der mich erkauft hat. Aber ich muss weitermachen. Haben Sie keine Bange, die anderen Teile sind nicht so lang, ne? Die wären mir vielleicht der wichtigste. Was hindert es, dass ich klar auf Jesu Seite trete? Ich sagte, das ist erstens ein Schluss. Und ich möchte den zweiten sagen, ich komme jetzt zum zweiten Teil. Das ist ein Freudenruf. Was hindert es, dass ich jetzt auf die Seite Jesu trete. Das ist ein Freudenruf dieses wilden Afrikaners. Wir hören so allerhand Freudenschreie aus Afrika rübertönen, die uns Blut gefrieren lassen in Adern. Aber das ist ein herrlicher Freudenschrei. Ich bin ans Ziel meiner Reise gekommen. Ich stehe an der offenen Tür des ewigen Vaterhauses. Wer will mich hindern, jetzt durchzugehen? Meine Freunde, wollen Sie mal eben mit mir nochmal die Geschichte dieses Mannes verfolgen? Er war in seine heidnischen Tempel in Abessin gegangen. Da hat er offene Türen gefunden. Offene Türen. Aber da war hinter diesen offenen Türen nur Finsternis und Aberglaube. Und dann waren nach Jerusalem gezogen und da waren die Türen des Tempels für ihn verschlossen. Da kam er gar nicht rein. Und nun reist er nach Hause und auf einmal sieht er die offene Tür zum Frieden. Sehen Sie, der Philippus hat ihm von Jesus geredet und Jesus sagt, ich bin die Tür. Sein Herr gehört. Ich bin die Tür. So jemand durch mich eingeht, der wird selig werden und Weide finden.
Jetzt sieht der Kämmerer endlich die offene Tür. Jesus ist die Tür. Nicht irgendwelche Tempeltüren, die aufgehen und verschlossen sind. Jesus ist die Tür. Philippus hat ihm Gekreuzigten gezeigt. Wie der die Arme gegen die Sünde ausstreckt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. In einem Lied heißt es, blutge Arme führen Sünde offen, nehmt uns auf, so wie wir es gläubig hoffen. Das sagt der Kämmerer, er sieht in Jesus die offene Tür und mit einem Freudenschrei geht er hindurch ins Vaterhaus, Kind Gottes geworden. Kind Gottes, was hindert's, dass ich jetzt Jesu Eigentum werde und nach Hause komme? Das ist eine schöne Sache, weil es so selten passiert. Sehen Sie, ich kenne furchtbar viele Christen, die sind jahrelang vor dieser Türe. Sie können nicht zum Frieden kommen. Sie stehen immer vor der Tür. Und wenn ich frage, warum gehen Sie eigentlich nicht durch? Dann kommen Sie mit Fragen. Da müssen so viele Fragen erst beantwortet werden und so viele Probleme erst gelöst werden. Und vorher kann man nicht durch und darüber sterben Sie dann schließlich in Ihren Sünden. Machen Sie es doch wieder Kämmerer. Der ging durch die Türe durch und die Fragen lösen sich dahinter. Alle Probleme, kann ich Ihnen sagen. Ich habe Gott gebeten, dass ein paar Menschen, die vielleicht jahrelang vor der offenen Tür des Reiches Gottes stehen, durch diese Predigt bewogen werden, hindurchzugehen. Gott möge es mir schenken. Ich glaube, dass mein Gebet nicht vergeblich ist. Ein Freudenruf ist das, was hindert, dass ich klar und deutlich auf Jesu Seite trete. Ein Freudenruf, weil der Mann jetzt am Ende seiner langen Reise ist. Wollen Sie mal erinnern? 2000 Kilometer war das von Abessinien, vom Sudan bis nach Jerusalem. Und alles mit so einem Reisewagen. Bei der Hitze und keine komfortablen Hotels. 7 Monate war eine dolle Reise. Das hat der Mann gesucht. Und vorher schon lange vorgeschickt durch all die Tempel Abessiniens. Und immer Gott gesucht und nichts gefunden und nichts gefunden. Und nun auf einmal am Ziel. Er hat in der Bibel gesucht. Er hat da den Jesaja gelesen. Verstand es nicht. Suchen, suchen, suchen. Und nun am Ziel. Einen Namen ist das Ziel unseres Lebens, meine Freunde, Jesus. Da kommt alles Suchen und Fragen unseres Lebens ans Ziel, Jesus. Er ist am Ziel, kein Wunder, schreit er freudig los. Was hindert's, dass ich mich bekehre? Ich habe mal in einem Kreis von Freunden über die Geschichte gesprochen und da meinten einige, ja, ist es bei dem Mann nicht ein bisschen reichlich schnell gegangen? Das geht das doch nicht so. Der hört zum ersten Mal von Jesus und dann bekehrt er sich und wird getauft und ist Christ. Das ist doch ein bisschen reichlich schnell. Wie sagen die Leute, wir hören jahrelang eine Predigt und kommen zu keiner Bekehrung. Und der innerhalb 3 Stunden? Na, das stimmt doch nicht. Lieben Freunde, ich möchte Ihnen sagen, bei Ihnen stimmt's nicht, wenn Sie jahrelang Gottes Wort hören und zu keiner Bekehrung kommen. Bei dem Mann hat schon gestimmt. Lassen Sie mich ein ganz dummes Beispiel brauchen. Als ich noch als grüner Knabe und Kriegsmutwillig im Ersten Krieg war und auch damals schon Deutschland nicht retten konnte. Ich habe inzwischen gelernt, dass durch keinen Krieg Deutschland zu retten ist, nicht, sondern durchs Evangelium. Darum möchte ich predigen. Hier, durch neue Menschen, das ist die Rettung für die Welt. Ja, da war ich also im Ersten Weltkrieg und das war so gegen Ende des Krieges, da kriegte ich nochmal Urlaub. Ach, und ich hatte so Heimweh. Ich war 2 Jahre nicht zu Hause gewesen. Und ich freute mich, schrieb er noch ein Junge, nicht? Und freute mich ganz fürchterlich. Und es zog mich nach Hause und dann hatte ich Pech. Dann geriet ich mit den Zügen in den Aufmarsch für eine neue Offensive. Und so konnte man immer bloß so 5 Stationen fahren, dadurch Frankreich, aber wieder alle. Dann saß man da stundenlang. Ich habe 3 Tage gebraucht, um nach Hause zu kommen. Und endlich bin ich in Frankfurt, der schönen Stadt Frankfurt, angekommen. Habe ich jetzt erst einen Bummel durch Frankfurt gemacht? Mich überzeugt, ob die Stadt noch steht? Habe ich überlegt, wie das Verhältnis der Eltern zu mir wohl nun sei? und in welcher Form ich hier nun antreten möchte. Ach, dummes Zeug. Ich habe nie meine Straßenbahn abgewartet, meine Droschke hatte ich kein Geld. Ich rannte mit meinen Affen, da hinten klapperte alles so, wie so Feldplatz, man so hatte nicht. Ich rannte über die Mainbrücke nach Hause und fiel von fern und meine Mutter riss die Tür auf und hinein die offene Tür. Und da steht einer und sagt, das ging immer so schnell. Natürlich ging das schnell. Ich ging nach Hause. Und ich möchte Ihnen sagen, wer nicht verstehen kann, dass ein Mann wie der Kämmerer hört, glaubt und sich bekehrt, der hat noch keine Ahnung, was es heißt, durch Jesus Frieden mit Gott finden und nach Hause gekommen sein. Lassen Sie mich noch kurz ein Letztes sagen. Was hindert es, dass ich ein Eigentum Jesu werde? Was hindert? Das ist ein Entschluss, das ist ein Freudenruf. Das ist eine Frage an uns. Meine Freunde, das ist eine Frage an uns. Was hindert es, dass ich nicht klar auf die Seite Jesu trete? Das ist eine Frage an uns. Durch 2000 Jahre hindurch dringt die Frage an unser Herz. Was hindert es eigentlich, dass sie Eigentum Jesu werden? Was hindert das? Eigentum Jesu Christi? Sehen Sie, ich habe vor kurzem einen jungen Mann, der jahrelang hier bei uns ist, mal gestellt und gesagt, mein Junge, sag mal, weißt du, dass Jesus dich angenommen hat? Weißt du das oder weißt du es nicht? Gehörst du ihm? Dann überlegt er und sagt, richtig nicht. Ich meine, da gehörst du ihm auch nicht. Man kann ihm nur richtig oder gar nicht gehören. Richtig nicht. Und ich möchte nicht wissen, wie viele sogenannte Christen hier sitzen, wenn ich sie jetzt frage, gehören sie ihrem Erretter? Die sagen, ja, richtig nicht. Dann können sie ruhig sagen, nein, ich gehöre ihm nicht. Aber wahrscheinlich würden sie mir gar nicht so prompt antworten wie so ein junger Mann. Ich kenne das. Sie würden mir sagen, ja, Herr Pastor, hören Sie mal, ich bin aber immer sehr christlich interessiert gewesen. Und Herr Pastor, meine fromme Großmutter hat mir starke Eindrücke hinterlassen. Und Herr Pastor, ich zahle immerhin Kirchensteuer. Und Herr Pastor, ich gehe auch jeden Tag in die Kirche. Und Herr Pastor, ich lese auch den christlichen Blättchen, den Weg. Und Herr Pastor, ich lebe doch christlich, doch wie wichtig. Dann würde ich sagen, ist alles nett, aber sagen Sie mir, wissen Sie, ob Sie vom Tode zum Leben gekommen sind, sagen Sie mir ja oder nein. Und dann käme am Ende doch das Schreckliche Nein. Und dann muss ich sagen, was hindert's, dass Sie Eigentum Ihres Erlösers werden? Ja, fragen Sie mal selber, was hindert's? Vielleicht Zweifel intellektueller Art? Dann bitten Sie Gott um nicht. Oder sind Sie so vielgeschäftig, dass Sie die Ruhe nicht finden, die nötig wäre, den entscheidenden Schritt im Leben zu tun? Oder hindert Sie Furcht vor Menschen? Ich höre den Satz noch im Ohr, meine gesellschaftliche Stellung erlaubt mir nicht, solche Konsequenzen zu ziehen. Mit der gesellschaftlichen Stellung, mit friedlosem Herzen durch die Welt laufen und in die Hölle gehen? Hier. Was hindert Sie? Angst vor Menschen? Oder hindert Sie das törichte Vorurteil, man könnte doch mit einem unbekehrten Herzen selig werden und glücklich werden und in den Himmel kommen? Machen Sie keine Illusionen. Oder hindert Sie eine Sünde, die Sie nicht loslassen wollen? Eine klar erkannte Sünde, die man nicht lassen will? Was hindert, dass Sie nicht klar auf die Seite Jesu treten? Ich bitte Sie sehr ernst, nehmen Sie diese Frage mit nach Hause und überlegen sich zu Hause, was hindert es eigentlich, dass ich zur vollen Freude komme und zum vollen Frieden? Was hält mich eigentlich auf? Ich schließe mit einem Verschen meines lieben Dichters Gerhard Terstegen, aus dem eine ganz große psychologische und seelsorgerliche Erfahrung spricht. Das heißt so, wer sich nicht ganz dem Herrn will geben, der führt ein wahres Jammerleben. Brich durch, es koste, was es will, sonst wird dein armes Herz nicht still. Und nun wollen wir beten. Du musst ziehen, mein Bemühen ist zu mangelhaft. Wo ihr's fehle, fühlt die Seele, aber du hast Kraft. Amen. Wir wollen stehen bleiben aus dem Liede 188, den dritten Vers singen, 188, Vers 3. Bekannt geben. Ich habe jetzt eine ganze Reihe Freizeiten verbunden mit Evangelisation. Ich bin ja Jugendpfarrer, nicht dafür bin ich angestellt. Und zu der Hauptaufgabe des Jugendpfarrers gehören die Freizeiten. Ich war heute wieder raus in das Lager und dann schließt sich an eine Freizeit in Württemberg für Mitarbeiter für 50 und dann kommen zwei höhere Schülerfreizeiten, dass ich jetzt drei Sonntage nicht da sein werde. Aber ich bitte die Gemeinde doch zusammenzukommen. Es werden junge Leute aus unserer Arbeit, gläubige junge Theologen, hier predigen. Und dann am, ich glaube, 29. August oder sowas, 28. August, da werde ich, so Gott will und wir leben, ich alles lebendig überstehe, dann wieder hier sein. Denken Sie auch im Gebet daran. Wir haben es so, dass ich immer eine Freizeit habe, mit den jungen Leuten zusammen bin, abends in dem Ort, wo wir zu Gast sind, Evangelisationen halten. Das ist eine schöne, aber manchmal etwas bedrückende Doppelbelastung. Aber wir hoffen, dass Gott große Dinge unter uns tut. Und dann darf ich eben sagen, dass wir nach dem Segen stehend Anhang 67, Vers 1 singen wollen. Und nun werden wir stille. Unser Vater in dem Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel, also auch auf Erden. Unser täglich Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns Frieden. Amen.